Es ist Sonntag. Die Gemeinde feiert Gottesdienst. Alle kommen zusammen im Namen von Gott und sie treffen sich. Nur er ist nicht dabei. Er wäre doch so gern dabei, aber er kann nicht dabei sein. Er kann nicht dorthin, wo alle anderen beieinander sind. Vielleicht kennt es manch einer von Ihnen ja selber auch, wenn man mal krank ist und nicht in den Gottesdienst gehen kann, dass dann was fehlt im Gottesdienst oder dass man dann denkt, jetzt sind alle gerade beim gemeinsamen Feiern und man selber kann nicht hin. Ich weiß, vielen geht's auch so, die überhaupt nicht mehr das Haus verlassen können oder für die das Wetter jetzt gerade zu schwierig ist, um das Haus zu verlassen oder die generell einfach unsere Gottesdienste am Gerät zu Hause lieber hören. Da kann man schon manchmal das Gefühl haben, alle feiern Sonntag morgens und ich bin nicht dabei. Aber alle, die jetzt die Aufnahme hören oder die jetzt aus der Ferne mitbeten heute Morgen, die gehören ganz genauso dazu, zu unserer Gottesdienstgemeinde. Man kann sich verbunden wissen, selbst wenn man nicht dabei sein kann. Beim Johannes war es ganz ähnlich. Bei ihm war der Grund ein anderer, warum er nicht dabei sein konnte, aber er erlebt es ganz genauso. Er kann nicht dabei sein, aber er weiß, dass er trotzdem zur Gemeinde gehört. Er ist trotzdem verbunden. Auch an diesem Sonntagmorgen. Er ist verbunden im Geist. Der Geist Gottes, der begegnet ihm nämlich an diesem Sonntagmorgen, auch dort, wo er ganz allein weit weg sitzt von der Gemeinde, auf einer kleinen Insel. Und damit beginnt unser Predigttext. Wir haben heute einen Text aus Offenbarung 1 und ich lese Ihnen erstmal den Anfang, nur Vers 9 und Vers 10. Der Rest kommt dann später. Vers 9 und Vers 10 beginnt so. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn. Am Tag des Herrn also, am Sonntagmorgen ergreift ihn der Geist auf der Insel Patmos, wo er ganz alleine sitzt, wo sie ihn hingebracht haben, wo sie ihn verbannt haben, wo sie ihn isoliert haben. Patmos ist eine kleine Insel, ich weiß nicht, ob einer von Ihnen schon mal dort war oder in der Nähe, im südlichen Ägäis, im griechischen Meer. Das ist eine ganz kleine Insel, 34 Quadratkilometer, da ist man schnell mal drumherum gelaufen oder drüber gelaufen. Es gibt auch nicht viele Bäume, es ist ganz kerklich, ich glaube, ich habe sogar ein Bild, genau. Also ein paar Bäume gibt es, aber nicht so arg viel, relativ heiß dort. Vor ein paar Jahren sind dann noch die Schlauchboote angekommen mit Flüchtlingen und für sie war das ein ganz besonderer Ort, weil es für sie das Tor nach Europa war. Da sind sie von der türkischen Küste, das ist nämlich gar nicht weit weg, mit den Schlauchbooten dorthin gefahren und dort in Griechenland angekommen. Und Griechenland war das Tor zur Europäischen Union. Das ist die Insel, wo in den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts der Johannes hin verbannt worden ist, wo man ihn hingeschickt hat. Vermutlich, weil er dem Kaiser Domitian nicht richtig nach dem Wort geredet hat. Der hat sich nämlich als Gott verehren lassen, als römischer Kaiser. Und er als Christ, der Johannes, hat natürlich einen anderen Gott bezeugt, hat Jesus Christus als Gott bekannt und eben nicht den römischen Kaiser. Und so jemand wurde vom herrschenden Regime damals für eine Weile aus dem Weg geschafft, verbannt eben. Das hat der Kaiser Nero schon so gemacht, aber vor allem der Kaiser Domitian, unter dem haben die Christen eine ganz besonders starke Verfolgung erdulden müssen. Der Domitian, der wäre auf dem Weltverfolgungsindex sicherlich ganz weit vorne gelandet. Vielleicht haben Sie das mitbekommen, vor gut einer Woche hat Open Doors wird dann eine neue Übersicht für 2018 veröffentlicht, wo aufgeführt wird, die 50 Länder, in denen die Verfolgung von Christen heutzutage am stärksten ist, wo eben auch Leute heutzutage bedrängt und verfolgt werden wegen ihrem Glauben. Das Problem, das Johannes damals hatte, ist heute noch ganz genauso da. Manche von Open Doors sagen sogar, die Verbreitung ist größer als je zuvor. Also man sieht hier ein bisschen diese Länder und die verschiedenen Kategorien. Je röter, desto schlimmer ist die Verfolgung. Und wir erleben das ja auch bei uns, bis in unseren Alltag, dass Christen aus ihrer Heimat fliehen, weil ihnen dort Folter droht oder vielleicht sogar Ermordung. Anderswo müssen sie vielleicht nicht das erdulden, aber psychische Bedrängnisse gibt es trotzdem viele aufgrund von Christsein. Oder man wird verspottet, man bekommt keinen Arbeitsplatz in China zum Beispiel oder man bekommt Ausbildungen nicht anerkannt und so weiter. Dass die sich nicht treffen können zum öffentlichen Gottesdienst feiern, das ist nur eins der Probleme, die Verfolgung mit sich bringt. Johannes damals auf der Insel Patmos hat wahrscheinlich auch nicht die härteste Form der Verfolgung erlebt. So schreibt es jedenfalls der Tertullian, der beschreibt ein bisschen die Situation und der sagt in einer Schrift, dass der Johannes ja, zumindest Texte verfassen durfte. Er hatte wahrscheinlich einen Schreiber mit dabei und er durfte auch Boten senden. Das war damals ihm zumindest möglich. Aber er war eben getrennt von der Gemeinde, von der Gemeinschaft der Glaubenden. Jetzt sind wir heute Morgen beieinander, am Sonntagmorgen, als Gemeinschaft der Glaubenden. Wir tun genau das, wir feiern Gottesdienst und wir dürfen dafür dankbar sein, dass wir nicht verfolgt werden dafür, sondern dass wir das in aller Freiheit und Öffentlichkeit tun dürfen. Jetzt könnte man sagen, ja gut, dann hat dieser Text vom Johannes ja mit uns gar nichts persönlich zu tun, weil es eine ganz andere Situation ist. Aber ich finde, die Situation von Johannes ist uns nicht völlig fremd, auch wenn wir nicht körperliche Verfolgung erdulden müssen. Es gibt im Leben manchmal auch persönliche Exile oder persönliche Inseln oder Verbannungen. Es gibt Momente, wo man sich alleingelassen fühlt, so wie eben auf dieser Insel. Wo man sich vorkommt, als wäre man, hätte man keinen, der einen versteht zum Beispiel. Wenn man eine Meinung hat, die andere nicht teilen. Oder wenn man Zurückweisung erfahren hat. Vielleicht auch, wenn man sich in sein Leid oder in seine Schuld oder in seinen Schmerz vergraben hat und merkt, dass man da irgendwie allein gelassen ist, sich vielleicht sogar selber irgendwie isoliert hat, wenn man wie gefangen ist und nicht mehr rauskommt. Vielleicht kennen Sie solche Momente auch. Ich kenne das von mir auch, solche Gedanken, dass man denkt, Mensch, sag mal, in dem und dem Punkt, da bin ich irgendwie, da komme ich mir irgendwie alleine vor. Das gibt es manchmal so im Leben. Das ist jetzt nicht Verfolgung, wie der Johannes das erlebt hat, aber es ist Vereinzelung und das kann einen hier im Leben schon auch immer mal wieder treffen. Das Gefühl, die Gemeinschaft findet irgendwo anders statt. Und die funktioniert auch ganz gut ohne mich. Oder eben, wenn einen das Alter daran hindert, an der Gemeinschaft teilzunehmen. Wenn der Radius, den man gehen kann, nur noch bis zur eigenen Haustür geht und man nur noch durch Erzählungen mitbekommt, was andere miteinander Tolles erlebt haben. Ist gar nicht so einfach, aber solche Erfahrungen gibt es bei uns in der Gemeinde auch ganz viele. Momente des Alleinseins. Der Johannes sitzt auf seiner Insel Patmos. Und er sitzt da zwar äußerlich allein, aber, und das finde ich das Tolle am Johannes, er stellt sich ganz bewusst trotzdem in die Gemeinschaft, zu der er immer noch gehört. Er macht sich klar, dass er, auch wenn er nicht wirklich bei der Gemeinschaft mit dabei sein kann und nicht den Gottesdienst mitfeiern kann, er gehört trotzdem zu dieser Gemeinschaft. Er beginnt ja den Text, den wir gerade gelesen haben, damit, dass er sagt, ich bin euer Bruder und euer Mitgenosse. Auch in der Bedrängnis bin ich noch der Bruder und der Mitgenosse. Die Gemeinde Jesu Christi, die verbindet einen ja über Grenzen hinweg, sogar über Meere hinweg, auch über Distanzen hinweg. Das muss man sich vielleicht immer wieder auch mal klar machen und das dürfen wir vielleicht auch von Johannes lernen. Er selbst sieht sich sogar in der Abgeschiedenheit auf seiner kleinen Insel nicht allein, sondern als Teil der Gemeinde Jesu. So eine Sichtweise, die kann ganz wertvoll sein in diesen Momenten, wenn man sich allein vorkommt. Dass man sich bewusst macht, auch wenn ich mir jetzt allein vorkomme, ich gehöre trotzdem zu einer großen Gemeinschaft. Genau das will ja Open Doors mit dem Weltverfolgungsindex auch. Da geht es natürlich schon auch darum, auf die Situation der Christen aufmerksam zu machen und dass man an sie denkt und dass man politisch was erreicht. Aber vor allem geht es Open Doors darum, dass die Christen selber die Verfolgung erleben, wissen, es gibt in der Welt ganz viele, die für sie beten, die an sie denken. Es gibt eine große Gemeinschaft, zu der gehören sie nach wie vor, auch wenn sie Schweres wegen ihrem Glauben erleiden müssen. Die Gemeinschaft der Kirche Christi ist viel größer. Wir gehören zusammen, wir sind verbunden im Gebet. Das ist die Botschaft, die man jedem Einzelnen zusenden will, auch gerade eben in der schwierigen Situation. Wir sind verbunden im Geist Gottes. Der Geist Gottes ist es, der uns als Christen verbindet. Und der Geist Gottes ist es, der Johannes am Sonntag, am Tag des Herrn ergreift. Er erreicht ihn nämlich auch auf seiner Insel, auch in der Verbannung. Und vielleicht erreicht ihn hier sogar in ganz besonderer Weise. Weil manchmal ist es nämlich so, dass man in den Momenten, wo man sich allein vorkommt, dass man da viel fokussierter und viel aufmerksamer ist. Dass man da nochmal eine ganz andere Wahrnehmung hat. Also ich würde es nicht sagen, um von Gott angesprochen werden zu können, muss man sich zurückziehen. Das würde ich nicht sagen. Und schon gar nicht würde ich sagen, dass man, um von Gott erreicht werden zu können, eine ganz eigene Patmos-Erfahrung braucht. Also irgendwie sich isolieren oder absondern muss. Aber wenn man schon so einen Moment erlebt, wo man sich abgesondert oder isoliert vorkommt, dann kann das sogar was Gutes mit sich bringen, nämlich das, dass man möglicherweise dann nochmal ganz anders wahrnehmungsfähig und fokussierter ist auf das, was Gott einem sagt. Fokussiert zu sein, Das ist das, was Johannes an diesem Sonntagmorgen ist. Auch obwohl er allein ist und vielleicht gerade weil er allein ist. Das ist ein bisschen so, wie bei einer Sendung, die im Fernsehen immer wieder läuft und die zumindest die Jüngeren kennen, aber ich glaube die Älteren auch. Nämlich die Sendung The Voice of Germany, kennt ihr wahrscheinlich zum Teil manche. Da sitzen Profimusiker wie Yvonne Katterfeld und Mark Forster in ihren Sesseln. Und die Sessel sehen ungefähr so aus. Und dann werden die weggedreht von der Bühne. Die haben die Sessel sind so ein bisschen wie alte Ohrensessel und die haben auch an den Ohrenteilen extra solche Lautsprecher noch dran. Die sind da drin, dass man sich ganz besonders gut auf die Stimme konzentrieren kann. Und deshalb drehen sich diese Sessel auch weg von der Bühne, dass das ganze Licht und die Show und das Aussehen von dem, der das singt, nicht ablenkt. Und dass man ganz fokussiert auf die Stimme hören kann. Völlig bei sich sollen die Juroren sein und so die Stimme nochmal ganz anders wahrnehmen. Und das ist auch so, man hört dann nochmal ganz andere Nuancen, wenn man nicht unbedingt gleichzeitig auch noch guckt, sondern nur hört. Und so ist es dann. Dann sitzen die da und dann überlegen die und dann denkt sich Yvonne Katterfeld, Mensch, das ist eine tolle Stimme, die ist so warm, die ist so intensiv, die ist so emotional oder interessant. Und dann hört sie die Färbungen aus der Stimme heraus und wippt vielleicht eine Weile im Takt mit dem Lied mit, fasziniert von der Stimmfarbe oder von der Melodie und wie das gesungen wird. Und dann gibt sie sich vielleicht einen Ruck. Denn da vor ihr ist nämlich dieser rote Button und wenn man da draufhaut auf diesen roten Button, die allermeisten werden wissen, was dann passiert, dann dreht sich nämlich dieser Stuhl rum. Wenn man da drauf drückt, dann zeigt man, ich will mehr als nur das Hören. Ich will auch sehen, ich will erleben, ich will den in meinem Team haben. Sie will jetzt endlich auch sehen. Mit dem Drücken von dem Knopf, da wendet sie sich dann der Bühne zu. Und dann kriegt sie noch mehr Eindrücke als das, was sie bisher nur gehört hat. Aus der Audition, so kann man das sagen, aus dem Hören, wird eine Vision. Da wird ein Sehen. Und oft ist es so, dass wenn sie die Profimusiker sich rumdrehen und dann sehen, wer da tatsächlich singt, dass sie dann ganz schön staunen. Vielleicht, weil derjenige besonders jung ist oder so, oder wie der aussieht. Oder das ist manchmal ganz erstaunlich, wie sie reagieren, wenn sie das dann sehen. Johannes, der sitzt jetzt zwar nicht in einem Sessel bei The Voice of Germany, aber es geht ihm irgendwie ähnlich. Der sitzt nämlich auch fest auf Patmos, aber im Grunde erlebt er genau das. Er hört ganz fokussiert auf eine Stimme, die zu ihm spricht. Das ist keine schöne, angenehm, warm, weich singende Stimme, sondern es ist eher eine schrille Stimme. Aber auch bei Johannes führt es dazu, dass er nicht nur hören will, wer da zu ihm spricht, sondern dass er dann auch sehen will, wer zu ihm spricht. Und dann, ganz genauso wie mit den Sesseln, dann dreht er sich um. Und es kommt in den zweiten Teil von unserem Predigttext. Da geht es nämlich genau darum. Ich wurde ergriffen vom Geist am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune. Die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Das also erlebte Johannes auf Patmos an diesem Sonntagmorgen. Zuerst hört er die Stimme und als er sich dann umdreht und hinsieht, da stockt ihm der Atem. Er ist wie tot. Er sieht eine Gestalt, die er gar nicht richtig beschreiben kann. Er kann sie nur umschreiben. Es gibt gar keine Worte, die das abbilden können, was er da sieht. Und so haben wir bis heute auch keine Abbildung. Da gab es kein Fotoapparat und wahrscheinlich hätte auch keiner dieses Bild fassen können. Wir haben keine Abbildung von dem, was Johannes damals gesehen hat. Wir haben nur die Worte, die er uns gibt und mit denen er uns beschreibt, was er da gesehen hat. Es gibt einige Künstler, die haben versucht, aus dieser Szene dann Bilder zu machen. Ich zeige Ihnen mal ein paar. Da hat einer versucht, Jesus in die Mitte zu malen. Das ist in der Lutherbibel. sind ganz unterschiedliche Bilder oder zum Teil unterschiedliche Bilder. Ja, die anderen kommen vielleicht auch nicht mehr. Ist egal. Also man sieht auf jeden Fall, dass man es nicht so genau nachmalen kann. Und deshalb habe ich in dem Predigtext auch die ganzen Wie-Worte unterstrichen. Vielleicht haben Sie mitgezählt. 8-mal verwendet der Johannes in diesem Text das Wort Wie, um zu umschreiben, was er da sieht. Es ist gar nicht so leicht, was er da für eine Aufgabe hat. Denn die Stimme hat ihm ja gesagt, er soll weitergeben, was er sieht. Aber er kann es gar nicht so einfach weitergeben, weil er umschreiben muss, was er da sieht. Und deshalb diese Wies, die Haare weiß wie Wolle, wie Schnee, die Augen wie Feuerflammen, Füße wie Golderz, dass man sich's vorstellen kann, so ein bisschen wenigstens. So kommt er seiner Aufgabe nach, das weiterzugeben, was er da gesehen hat. Und es gibt er dann weiter an die 7 Gemeinden, in die 7 Handelsstädte, die da aufgezählt sind, also dorthin, wo die Leute zusammenkommen und von wo aus sie die Worte dann mitnehmen können. Die Offenbarung, die Gott dem Johannes schenkt, die ist nicht nur für Johannes, sondern die ist auch für andere. Er kriegt die Aufgabe, das zu beschreiben. Unbeschreibliches, das sind die anderen Bilder jetzt, genau, die wären es gewesen. Worauf es mir ankommt, unbeschreibliches Beschreiben. Das ist die Aufgabe, die Johannes hat. Und das ist gar keine Aufgabe, gar keine leichte Aufgabe. Haben Sie das schon mal probiert, Unbeschreibliches zu beschreiben? Oder haben Sie schon mal überlegt, Ihr Bild von Christus aufzuschreiben oder in Worte zu fassen? Also das, was Sie mit Jesus Christus erlebt haben, mal zu formulieren, vielleicht gerade auch mit solchen Wies, so dass man es dann weitergeben kann, dass andere es verstehen können. Vielleicht tut man es manchmal in der Familie, wenn man kleinen Kindern versucht zu beschreiben, wer Gott ist oder wie Christus ist. Dann braucht man vielleicht auch ein wie ein Freund zum Beispiel oder wie einer, der mich führt. Die Bibel selber macht es ja auch so, Gott ist wie ein Hirte und so weiter. Das kann eine ganz schön spannende Aufgabe sein. Ich habe ja diese Aufgabe auch. Ich muss ja in der Predigt auch was weitergeben, was Gott mir sagt. Und ich habe jetzt in meiner Predigtvorbereitung diese Woche nicht wie Johannes eine Vision gesehen, die ich euch jetzt beschreiben oder ausmalen kann oder muss. Die Gabe habe ich nicht. Oder zumindest mutet Gott mir das nicht zu. Vielleicht ist sie auch besser so. Vielleicht haben ja Sie so eine Gabe, dass Sie Visionen sehen. Und dann haben Sie diese Aufgabe, wie Johannes sie hat. Aber auch wenn nicht, braucht man nicht das Gefühl haben, Gott würde einem was vorenthalten. Wir haben das, was Johannes gesehen hat, ja, indem wir es uns weitergegeben hat. Wir haben es in der Bibel, in der Offenbarung, die auch für uns gilt. Durch die Schrift zeigt sich uns Jesus Christus ganz genauso. Und wenn wir auf sein Wort hören und wenn wir aufmerksam sind für das, wo er sich uns in unserem Leben zeigt, egal ob mit oder ohne Vision, dort zeigt es sich uns. Und das dann zu beschreiben, das ist manchmal gar nicht so einfach. Da braucht man vielleicht auch Vergleiche wie der Johannes. Wäre ja mal ein Versuch wert. Probieren Sie das mal. Einfach so als Ermutigung oder als Idee gebe ich Ihnen das heute mal mit. Machen Sie mal den Satz fertig. Als ich Christus erlebt habe, war das wie. Und dann für sich ganz persönlich. Denn das ist nämlich ganz spannend, wie man dann seinen eigenen Glauben in Worte fasst. Was man da so kommt. Zum Beispiel, als ich Christus erlebt habe im Bußgebet diese Woche bei der Allianzgebetswoche, da war das wie von einem schweren Rucksack befreit zu werden. Könnte man sagen. Als ich Christus gesagt habe, was mich beschäftigt, da war das wie, wenn er neben mir steht und mir kumpelhaft auf die Schulter klopft und sagt, hey, keine Sorge. Als ich die Botschaft von Jesus in den Liedern gestern Abend gehört hat, da war das wie von einem strahlenden Gesicht angelächelt zu werden. Und so weiter. Man könnte viele Wie-Sätze machen. Machen Sie mal Ihre eigenen Wie-Sätze und versuchen Sie zu beschreiben, wie Sie Christus erleben. Und sagen Sie nicht zu schnell, ich kann das nicht oder mir ist das zu schwer. Das darf sich auch erstmal ganz holprig anhören. Man darf auch stocken. Da dürfen auch einem auch erstmal die Worte fehlen. Vielleicht ist das sogar ein gutes Zeichen, wenn einem erstmal die Worte fehlen. Also die Yvonne Katterfeld, die brachte bei The Voice auch immer dann, wenn sie besonders begeistert oder erstaunt war, erstmal nur stammelnd Worte raus, wie sie das beschreiben kann. Und beim Johannes ist es im Grunde nicht anders. Der kann ihm im ersten Moment überhaupt nichts sagen. Er war ja wie tot bei dem Anblick, der sich ihm gezeigt hat. Er hat es fast nicht ausgehalten, was er da gesehen hat. Seine Augen schaffen das eigentlich gar nicht. Wobei der Johannes zwar erstarrt, aber damit ist Gott für ihn schon gnädiger als bei anderen vor ihm. Wir haben ja vorher in der Schriftlesung die Geschichte gehört, als Paulus was ganz Ähnliches passiert. Auf dem Weg nach Damaskus sieht er dieses Licht und hört die Stimme und Jesus stellt sich ihm dann vor. Der kann nach 3 Tagen nicht mehr sehen, weil seine Augen nicht dafür gemacht sind. Und er sieht auch nur ein Licht, er hat keine Figur, die er beschreiben kann. Oder wenn man in der Bibel noch weiter zurückblättern, dann kommen wir bei Mose an. Der steht auf einem Berg und Gott zeigt sich ihm, aber er muss vorher eine Decke über seine Augen legen, weil er sonst das gar nicht aushalten würde. Unsere Augen, unsere irdischen Augen sind noch nicht gemacht, um die Ewigkeit zu sehen. Beim Johannes war es ein bisschen so. Die ganze Herrlichkeit, die er sehen durfte, die lässt ihn wie tot werden. Aber zum Glück ist die Geschichte damit noch nicht vorbei, dieses Sonntagmorgen-Erlebnis. Denn es kommt noch ein letzter Satz von unserem Predigtext ab Vers 17. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und dann geht's weiter. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das ist ganz interessant. Am Anfang durfte Johannes nur hören. Und dann dreht er sich um und dann darf er sehen. Und am Schluss berührt ihn Jesus sogar. Es ist wie wenn er ihm immer näher kommt, Schritt für Schritt. Er berührt ihn, als er so ist wie tot. Er richtet ihn auf. Und er sagt das, was er schon vorher ganz oft zu Johannes gesagt hat und zu den anderen Jüngern. Er sagt, fürchte dich nicht. Vielleicht hatte Johannes an diesem Fürchte dich nicht überhaupt erst erkannt, dass diese Menschensohn gleiche Gestalt Jesus ist. Oder vielleicht erkennt er es daran, dass er sagt, ich bin's. Denn das hat Jesus vorher auch schon ganz oft gesagt. Und im Johannesevangelium finden wir diese ganze Ich-Bin-Worte. Die kennt Johannes. Vielleicht haben sie vorher aufmerksam zugehört, dann haben sie gemerkt, dass er erst mal gar nicht von Jesus gesprochen hat, als er beschreibt, wen er da sieht. Johannes hätte ja auch sagen können, und ich drehte mich um und ich sah Jesus Christus vor mir stehen. Aber er sagt, es ist eine Gestalt, die einem Menschensohn gleich ist, und dann beschreibt er sie mit den vielen Wie-Sätzen. Der Johannes deutet nicht gleich, was er da sieht. Weder die Gestalt, noch warum sie jetzt ein Schwert am Mund hat oder warum die Augen wie Feuer sind. Auch die Leuchter, die er sieht, deutet er nicht gleich, sondern er beschreibt einfach nur. Vielleicht ist es bei Visionen ganz besonders wichtig, dass man nicht zu schnell deutet, sondern dass man erstmal nur beschreibt. Vielleicht hat der Johannes auch hier erst, als sich Jesus selber vorstellt, begriffen, dass das Jesus ist. Es gibt ja in der Bibel viele Geschichten, wo Menschen Jesus begegnen, nachdem er auferstanden ist. Und an ganz vielen Stellen erkennen sie ihn eben nicht gleich. An Weihnachten, am ersten Weihnachtstag, haben wir uns in der Predigt auch schon ein bisschen damit beschäftigt, dass das Aussehen von Jesus nach der Auferstehung wohl ein anderes war wie vor der Auferstehung. Weil viele ihn nicht gleich auf den ersten Anblick erkennen. Vielleicht hat Johannes ihn auch erst erkannt, als er gesagt hat, fürchte dich nicht, ich bin's. Jesus stellt sich ihm vor, er zeigt sich ihm. Und so spricht er auch zu uns, wenn wir diesen Predigtext heute vor uns haben. Denn er sagt auch zu uns das, was er zum Johannes gesagt hat. Ich bin's. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste. Und es heißt, ich war schon dort, wo du jetzt auch bist. Selbst wenn du in so einem Moment bist, wo du dich alleingelassen fühlst. Selbst in der Verbannung und Einsamkeit und in der Verfolgung und Verstrickung. Auch auf deiner ganz persönlichen Patmos-Insel, da kenne ich die Gefahren und die Angst. Ich kenne das Leid. Als Kind schon haben sie mich ja auch verfolgt. Ich bin der Erste gewesen, sagt Jesus. Und dann sagt er aber auch, und ich bin der Letzte. Nicht die Sorgen und die Bedrohungen, nicht die Vorhersagen, nicht die Weltuntergangspropheten sind die, die das letzte Wort haben. Das Letzte ist nicht das, was passiert, wenn es immer so weitergeht, wie es jetzt gerade den Anschein nimmt. Das Letzte ist das passiert, was Jesus draus macht. Der Lebendige, der Ewige, der den Tod wegschließen kann. Er hat das letzte Wort. Das ist die Botschaft, die er an den Johannes hat. Und das ist auch die Botschaft, die er für uns heute hat. Für jeden auf seiner ganz persönlichen Patmosinsel. Auch für die Schwestern und Brüder in unserer Zeit, die verfolgt werden, ist das die Botschaft, die wir weitersagen dürfen. Mit unseren ganz stammlichen Halbsätzen und vielleicht mit Vergleichen, wenn wir sagen, als ich Christus erlebt habe, war das wie. Als ich nicht wusste, was ich sagen soll, da war es wie, wenn ein Freund mir seine Hand auf die Schulter legt und sagt, fürchte dich nicht. Jesus zeigt sich uns nicht, um uns umzuwerfen und uns wie tot liegen zu lassen. Er lässt uns auch dann nicht liegen, wenn wir uns alleingelassen vorkommen oder wenn uns manches zu groß erscheint oder wenn wir meinen, wir können das gar nicht aussprechen, weil wir zu schwach sind. Er legt seine rechte Hand auf uns und richtet uns auf, so wie den Johannes. Wenn man weiterliest, wie es nach unserem Predigtext weitergeht, dann kommt da das Gespräch, wo Jesus ihm erst erklärt, was es mit den Leuchtern auf sich hat. Dann erklärt ihm Jesus alles. Aber das kommt alles erst danach. Zuerst kommt die Zusage, die Jesus ihm gibt. Fürchte dich nicht. Und das ist auch der Zuspruch, den wir heute Morgen mitnehmen dürfen. Nehmt es mit aus diesem Gottesdienst. Lasst euch aufrichten von Jesus. Denn er will euch nicht umhauen mit dem, worin er sich euch zeigt. Und dann versucht mal, das in Worte zu fassen. Vielleicht ganz vorsichtig, wo und wie ihr Jesus erlebt. Und vielleicht ja sogar ganz besonders dort, wo ihr es gar nicht erwartet habt. Wo man besonders fokussiert ist. Vielleicht, weil man sich alleingelassen vorkommt. Dort kann er uns begegnen. Amen.